SWR 2 Forum.
Und jetzt Genomediting, der Kampf um Saatgut, Patente und Eigentumsrechte. Am Mikrofon ist Britta Fecke. Was tun, wenn die Gerste am Halm verdorrt, weil die Hitzeperiode noch länger anhält als im letzten Sommer? Auf welche Sorten sollen Winzer setzen, wenn ihre Reben von Erregern befallen werden, die im Zuge des Klimawandels immer weiter nach Norden ziehen? Resistente, vielleicht auch neue Sorten werden benötigt, um Ertragseinbußen zu verhindern. Doch auf welches Saatgut können Landwirte, Winzer und Obstbauern zurückgreifen, wenn sich die Bedingungen auf ihren Feldern ändern? Mit dem Genomediting eröffnen sich neue Möglichkeiten auf dem hart umkämpften Saatgutmarkt. Mit diesen molekularbiologischen Methoden kann das Erbgut gezielt verändert werden. So eine provozierte Mutation könnte zum Beispiel die Widerstandskraft der Sorten erhöhen, ohne dass, wie bei der konventionellen Gentechnik, artfremde Gensequenzen eingesetzt werden. Der Nachweis so eines Eingriffs ist dann allerdings nicht mehr möglich. Wer profitiert vom Genomediting? Können Landwirte bald unter mehreren Sorten wählen oder entstehen wieder neue Abhängigkeiten, an denen am Ende vor allem die großen Chemie- und Saatgutkonzerne verdienen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Georg Jansen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, mit Dr. Karl-Stefan Schäfer, er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter, und Professor Harald von Witzke, Agrarökonom von der Humboldt-Universität Berlin. Herr von Witzke, was unterscheidet denn die Methode des Genomediting von der herkömmlichen Gentechnik, die wir bei der Pflanzenzüchtung auch als grüne Gentechnik bezeichnen?
Sie haben schon gesagt, bei der traditionellen Gentechnik werden 8 spezifische genetische Informationen von einer Art auf die andere übertragen und hier wird einfach editiert. So wie man einen Text editiert, kann man einzelne Komponenten oder einzelne genetische Informationen hier auch editieren. Wenn es irgendwo ein E gibt, der einem nicht gefällt in einem Genom, dann kann man dafür ein I einsetzen und alles ist gut. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Aber um dieses Potenzial der neuen Züchtungsmethoden wirklich verstehen zu können und einschätzen zu können, sind, glaube ich, 3 Dinge wichtig, die ich vorweg schicken will. Und das erste ist, dass der Bedarf der Welt an Nahrungsgütern sich in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts mehr als verdoppeln wird, vermutlich so um 120% zunehmen wird. Zweitens, die armen Länder der Welt waren einst Nettoexporteure von Nahrungsgütern im Handel mit den reichen Ländern. Heute sind sie Nettoimporteure geworden und die FAO, das ist die Agrar- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, geht davon aus, dass die Importlücke der armen Länder sich zwischen 2000 und 2030 verfünffachen wird. Und drittens, diese rasch wachsende Nahrungslücke wird sich nur dann wirklich schließen lassen, wenn auch die reichen Länder mehr produzieren und mehr exportieren und nicht weniger. Und für die Europäische Union, da wäre schon viel gewonnen, wenn die Europäische Union endlich aufhören würde, einer der weltgrößten oder gar der weltgrößte Nettoimporteur im Agrarbereich zu sein. Denn wir nutzen gegenwärtig bis zu 34 Millionen Hektar außerhalb unserer Grenzen zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse im Agrarbereich. Also hier können diese neuen Züchtungsmethoden sehr viel helfen, das Welternährungsproblem zu lösen. Und gleichzeitig können wir einen größeren Beitrag dazu leisten, dieses Problem zu lösen.
Bevor wir nach Brasilien und Argentinien schauen, dem größten Zulieferer für Sojaprodukte, also Eiweiß, das wir für unsere Tierzucht auch benötigen, nochmal die Frage, welche Vorzüge bietet denn diese neue Züchtungstechnik des Genomediting?
Hier kann ich etwas sagen aus meiner eigenen Erfahrung als Student vor 4 Jahrzehnten. Da haben unsere Pflanzenzüchtungsprofessoren uns erzählt, welche Träume sie haben, was man alles machen kann, wenn man neue Züchtungsmethoden erfinden würde. Zum Beispiel könnte man Nutzpflanzen züchten, die auskommen ohne Stickstoffdünger, die sich den Stickstoff aus der Luft nehmen, wie das einige Nutzpflanzen schon machen, die Leguminosen, aber andere nicht. Wir könnten also auf Stickstoffdünger verzichten. Dadurch könnte man verringern die Gefahr von Kontamination des Grundwassers mit Stickstoffverbindungen. Zweitens können wir Nutzpflanzen züchten, die widerstandsfähiger sind gegen biotischen und abiotischen Stress, also gegen schlechtes Wetter, gegen tierische und pflanzliche Schädlinge. Und das kann die traditionelle chemischen Pflanzenschutz ebenfalls ersetzen. Also hier gibt es ein enormes Potenzial und all dieses Potenzial ist im Grunde genommen, wenn man es ausschöpft, sehr positiv zu beurteilen.
Wenn weniger Nitratdünger im Grundwasser landet, dann erspart uns das auch den Prozess, den uns die EU gerade mit dem Vertragsverletzungsverfahren beschert hat. Herr Schäfer, Ihr Verband der deutschen Pflanzenzüchter vertritt mittelständische Züchter als auch große Agrarkonzerne. Wo wird diese Technik denn bisher angewandt?
Das ist vor allen Dingen in der Grundlagenforschung im Moment. Viele experimentieren damit, versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Aber es ist richtig, gerade mit CRISPR-Cas haben wir besonderen neuen Methode, die sehr gut funktioniert, haben wir neue Erkenntnisse gewonnen, die wirklich bahnbrechend sind im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren.
Ich muss vielleicht kurz erklären. Man kann dann ganz gezielt in dem Genom, das schon da ist, schneiden und bestimmte Gensequenzen ausschalten und bestimmte wiederum anschalten. Das heißt, man könnte vielleicht auch eine Resistenz damit provozieren. Aber nicht mit dem Einpflanzen artfremder Gene, sondern mit dem, wie auf dem Bau, was schon da ist.
Man kann mit dieser Methode 3 verschiedene Dinge machen. Man kann eine, wie Sie gerade sagten, eine Punktmutation auslösen. Das ist nur ein Basenpaar in dem großen Genom, was wir kennen, wird geändert. Sie können damit aber auch größere Stücke einfügen, wenn wir das wollen. Wir reden im Moment eigentlich nur über die Punktmutation. Wir reden nur über das Basenpaar, was geändert werden soll. Und Sie haben recht, wir erwarten uns davon, dass wir eben neue Eigenschaften damit generieren können, so wie sie in der Natur eben auch vorkommen.
Herr Jansen, was sagen Sie? Braucht die Landwirtschaft solche Form der Züchtung?
Aus bäuerlicher Sicht mahne ich zur Vorsicht, mahne ich zur Vorsorge. Das Vorsorgeprinzip ist ein von vielen Experten jetzt gerade auf das Schild gehobene Prinzip, was in Frage gestellt wird. Die neuen Techniken haben für uns aus bäuerlicher Sicht viele unvorhersehbare Effekte. Das geben auch Wissenschaftler zu, die damit herum experimentieren. Was mich stutzig gemacht hat, ist, dass wir dieselben Versprechungen, die wir mit der alten Gentechnik haben, jetzt mit den neuen Techniken bekommen. Und deshalb sind wir dafür, da strenge Regulierungen zu machen und diese Regulierungen nach dem Gentechnikgesetz vorzunehmen. Die Versprechen sind, wir werden den Hunger in der Welt stoppen, wir werden die Erträge enorm steigern können und alles ist sicher. Alle 3 Versprechungen sind bei der alten Gentechnik mittlerweile längst überholt. Und dieselben Versprechungen machen große Konzerne, die auch auf diese neuen Techniken setzen. Und es muss auch uns sehr skeptisch machen aus bäuerlicher Sicht, wenn große Konzerne wie Bayer, Dow und Monsanto Patente schon auf diese neuen Techniken haben, die nicht unbedingt dazu führen sollen, dass Bauern und Verbraucher einen Vorteil haben.
Bevor wir uns den Patenten widmen, würde ich ganz gerne auf Ihren ersten Punkt zu sprechen kommen noch einmal, nämlich die Welternährung. Herr von Witzke, Sie hatten es gleich zu Beginn genannt. Herr Jansen beklagt, dass die alten, konventionell gentechnisch veränderten Sorten nicht das Versprechen gehalten haben, dass nämlich die Erträge steigern und die Weltbevölkerung besser ernährt werden kann. Liegt das an den Sorten oder liegt das an den Handelsströmen?
Das liegt vermutlich an der Methode selbst, die dazu geführt hat, dass nicht so sehr die Erträge gestiegen sind, als der Input, also die Produktionsfaktoren, die eingesetzt werden, um eine gegebene Menge zu produzieren, verringert worden sind. Man sieht das sehr schön, wenn man vergleicht die Entwicklung der Flächenerträge und die Entwicklung der sogenannten totalen Faktorproduktivität. Das ist also der Teil der Ertragssteigerung, der auf Innovation zurückzuführen ist. Das heißt, die Bauern in Deutschland, in Europa, in den USA haben die Flächenerträge, die sie steigern konnten, erzielt mit sinkender Intensität der Landnutzung.
Wir sollten uns daran erinnern, was zum Beispiel Klaus Töpfer, der ehemalige Bundesumweltminister und ja 10 Jahre in Nairobi praktisch direkt vor Ort, auf die Frage geantwortet hat, ob denn Gentechnik helfen könnte, den Welthunger zu besiegen. Und Klaus Töpfer hat geantwortet, nicht mit einer Technik werden wir den Hunger der Welt besiegen, sondern durch eine gerechte Verteilung von Boden, Wasser, Zugang überhaupt zu Wasser, Saatgut und vor allem zu Bildung. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir ein Verteilungsproblem haben und nicht ein Technikproblem.
Im Prinzip würde ich Ihnen zustimmen, aber es ist kein Verteilungsproblem. Es ist im Gegenteil die mangelnde Produktivität der Landwirte, der Kleinbauern in den Entwicklungsländern der Grund für den Hunger auf der Welt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der allergrößte Teil aller hungernden und unterernährten Menschen Kleinbauern sind. Kleinbauern sind, die keinen Zugang haben zu modernen Technologien wie etwa modernes Saatgut, Düngemittel oder modernen Pflanzenschutz.
Herr Schäfer?
Ich möchte noch mal gerne auf das eingehen, was Herr Jansen zu Beginn gesagt hat, damit das richtige Bild von der Pflanzenzüchtung in Deutschland auch gegeben wird. Ich hatte gesagt, große Unternehmen, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen sind bei uns Mitglied. Und ich möchte nochmal besonders betonen, dass gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen aus landwirtschaftlichen Betrieben hervorgegangen sind und eine lange Tradition über 100-jährig haben. Heute ist es so, wenn neue Sorten auf den Markt gebracht werden, setzen sich diese Unternehmen, alle Unternehmen, mit den Landwirten zusammen, um genau das zu erfragen, den Bedarf bei den Landwirten für die Eigenschaften neuer Sorten zu erfragen. Also bitte, das ist mir ganz wichtig, die deutschen Pflanzenzüchter züchten Sorten für den Landwirt und nicht, weil sie der Meinung sind, dass es jetzt gut für den Landwirt ist. Also das ist ganz wichtig, wir orientieren uns an dem Bedarf. Der andere Punkt, der von Herrn Jansen angesprochen worden ist, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger. Die Pflanzenzüchtung alleine wird die Welt nicht retten. Aber die Pflanzenzüchtung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Diskussion um Ernährung und auch Welternährung. Und wir müssen uns heute die Frage stellen, wie können wir Pflanzenzüchtung weiterentwickeln, um eben auch einen substanziellen Beitrag liefern zu können, den großen Herausforderungen, vor denen wir in der Welt stehen, zu begegnen.
Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist nicht für Stillstand. Ich habe hohen Respekt vor der Arbeit einzelner Pflanzenzuchtunternehmen. Ich bin dafür, dass Pflanzenzüchter und Bauern auf Augenhöhe miteinander konferieren, so wie wir das hier aus der Ferne über die Mikrofone tun. Aber es ist meines Erachtens sehr wichtig, auch festzustellen, dass natürlich die internationalen Konzerne, die ja auch in dem Europäischen Verbund der Pflanzenzüchter dabei sind, mittlerweile natürlich ein gewaltiges Gewicht bekommen angesichts der Konzentrationswelle, die wir gerade in diesem Sektor haben.
Da müsste ich vielleicht mal einhaken.
Denn Herr von Witzke.
Es ist in der Tat so, dass die traditionelle Gentechnik sehr teuer war. Also neue Sorten zu züchten mithilfe der traditionellen Gentechnik konnten sich eigentlich nur sehr große Unternehmen leisten. Und wie Herr Schäfer richtig gesagt hat, wir haben in Deutschland und in vielen Teilen Europas eher ein mittelständisch geprägtes Bild der Pflanzenzüchtung. Und nun kommt diese neue Genomeditierung ins Spiel, die deutlich preiswerter ist als die traditionelle Gentechnik. Und das fördert natürlich die Existenz und die Wettbewerbsfähigkeit unserer klein- und mittelständisch orientierten Pflanzenzüchtung. Also das, was man früher der traditionellen Gentechnik vorgeworfen hat, nämlich, dass sie in der Tat die großen Unternehmen begünstigt, weil sie so teuer sind, dieses Argument zählt nicht mehr. Und das hat ja auch dazu geführt, dass einige der wirklich ausgesprochensten Kritiker der Gentechnik heute diese Genomeditierung außerordentlich stark unterstützen.
Sie sprechen auf Professor Nigli an, der Direktor des Forschungsinstituts Biologischer Landbau.
Genau.
Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen.
Herr Schäfer.
Wir reden zu viel über eine Methode und eine Technik. Aber lassen Sie uns noch mal zurückkehren zu dem Kernthema. Pflanzenzüchtung bedeutet bis zu 25 Jahre Arbeit, eine Investition von 1 Million bis 2 Millionen Euro pro Sorte. Aber wir haben es mal an der Sorte Very klar gemacht. 3200 Kreuzungen, 52 Elternlinien, die aus 26 Ländern kommen.
Um welche Pflanze handelt es sich?
Das war eine Weizensorte. Und es geht mir nur darum zu zeigen, wie komplex der Prozess ist. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, welche Werkzeuge, welche Tools wir nutzen können, um diesen Prozess zu verbessern, zu verkürzen, die Eigenschaften besser selektieren zu können. Das sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. In dem Kontext sehen wir eben die neuen Verfahren. Wir sagen gar nicht, es wird alles lösen, aber wir stellen uns im Moment die Frage, welches Potenzial haben diese neuen Verfahren und können wir sie nicht sinnvoll in der Pflanzenzüchtung einsetzen? Und wir müssen uns im Zuge dessen auch, und da gebe ich Ihnen recht, Herr Jansen, der gesellschaftlichen Diskussion auch stellen, was wir auch gerne tun.
Die gesellschaftliche Diskussion kreist ja darum, was ist eigentlich Gentechnik? Und in der Tat müssen wir uns den Methoden vielleicht doch noch mal ganz kurz stellen. Denn Genomediting ist ein anderes Verfahren als das, was wir unter grüner Gentechnik kennen.
Sie haben es gerade schon angesprochen mit der Methode CRISPR-Cas, eine der Methoden. Heute ist es nicht so, dass wir sagen können, eine Methode kann nur Gentechnik oder eine Methode kann nur Nicht-Gentechnik. CRISPR-Cas kann alles. CRISPR-Cas kann auch Gentechnik. CRISPR-Cas kann auch aus einem artfremden Genom einen Teil ausschneiden und in die Pflanze überführen. Und das ist für mich der wichtige Punkt. Alles, was bisher als Gentechnik galt, ist auch zukünftig Gentechnik. Wir versuchen nicht durch diese neue Diskussion in irgendeiner Form die Gentechnik hoffähig zu machen oder zu sagen, Gentechnik muss nicht mehr reguliert werden. Aber wir sagen auf der anderen Seite, das, was eine Punktmutation ist, das, was auch in der Natur so vorkommen kann, das darf eben nicht einer solchen Regulierung unterliegen.
Da wird es aber Leute geben, die das anders sehen. Es ist, glaube ich, die Frage der Perspektive. Schaue ich auf den Herstellungsprozess, dann muss man ganz klar sagen, auch wenn mit dem genetischen Material, was in der Zelle war, gearbeitet wurde, wurde aber dennoch im Labor diese Mutation provoziert. Also wenn man auf den Herstellungsprozess guckt, dann würde man doch sagen, es war Gentechnik, weil es ist ja nicht zufällig auf dem Acker passiert, sondern im Labor. Wenn man aber nur auf das Ergebnis schaut, dann muss man ganz klar sagen, es ist eine Mutation und wie eine Mutation nun passiert, ist eigentlich egal. Am Ende haben wir die Pflanze mit demselben genetischen Repertoire, egal was jetzt abgerufen wird, ob sie blond oder braun ist so ungefähr. Aber wenn ich nur aufs Ergebnis schaue, dann ist es keine Gentechnik. Und ich glaube tatsächlich, dass das neu definiert werden muss. Denn nur so kann man ja dann sagen, was als gentechnisch veränderter Organismus gilt und was ausgebracht werden darf, einfach so und was nicht.
Naja, die ABL schaut auf den Prozess. Da gebe ich Ihnen völlig recht, dass das eine wichtige Betrachtungsweise ist. Und wenn Mediziner auch sagen, da sind nicht vorhersehbare Effekte, dann haben wir auf die eventuell eintretenden Risiken zu schauen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen auch eine Risikobetrachtung. Und wir haben da ja Erfahrungen mit. Und deshalb, wenn man es mal anschaut, vor 2 Jahren hat ein amerikanisches Unternehmen den Cibus-Raps auch mit diesen neuen Techniken, wollte damit auf den europäischen Markt. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat durchgewunken. Herr Bundesminister Schmidt hat gesagt, keine Bedenken, wenn das Bundesamt mir das sagt. Und der Raps wäre ohne überhaupt genauere, tiefere Untersuchungen über Folgewirkungen, wäre auf den Acker gelandet, wenn wir nicht eine Klage beim Verwaltungsgericht Braunschweig dagegen eingestrengt haben. Seit 1,5 Jahren versuchen unsere Rechtsanwälte, die Firma Cibus dazu zu bewegen, doch genauere Informationen über die Erzeugung von Cibus-Raps-Saatgut zu bekommen. Cibus verweigert sich. Da wollen sie sagen, sind Geschäftsgeheimnisse. Das kann man aus Cibus-Seite her verstehen. Aus bäuerlicher Sicht gehen da bei uns die Alarmglocken an. Die Europäische Kommission hat seit 1,5 Jahr angekündigt, dass sie eine Bewertung abgibt und schiebt es immer weiter hinaus. Also brauchen wir doch erstmal Klarheit, wo etwas auf dem Acker kommt. Ich will nicht, dass die Bauern und Bäuerinnen nachher diejenigen sind, die, falls irgendwelche Schäden auftreten, auf diese Schäden sitzen bleiben. Diese Erfahrungen haben wir bei der alten Gentechnik gemacht, die wollen wir uns bei den neuen Techniken ersparen.
Sie haben ja diesen Raps angesprochen, der in den USA schon ausgebracht werden darf. Ja. Gibt es denn da Erfahrungswert?
Mir nicht bekannt, dass es irgendwelche Erfahrungswerte gibt. Es gibt immer auch widersprüchliche Nachrichten aus Amerika. Mittlerweile macht ja das US-Landwirtschaftsministerium die glorreiche Empfehlung, dass man doch mittlerweile wieder mehr auf Fruchtfolgen achten soll, damit nicht so viele Resistenzen auftreten. Etwas, was uns ja auch versprochen wurde, dass man das im Griff hat, hat man aber nicht. Also wir sind wirklich da eher mal auf der vorsichtigen, bäuerlichen Seite. Und mein Großvater hat immer gesagt, wer die Saat hat, hat das Sagen. Da hat mein Großvater recht gehabt, weil ich auch bei den neuen Techniken mir angucke, wer hat denn die Patentanmeldung? Das sind nicht irgendwelche kleine Laborleute, die in der Garage mit den neuen Techniken hantieren, sondern große Firmen wie Bayer, Dow Chemical und Monsanto haben Patente auf neue Techniken angemeldet. Also vorsichtig sein.
Bei Ihnen, Herr Schäfer, sind ja mehrere Unternehmen, die mittelständischen als auch die großen. 2 von denen wurden gerade genannt, vertreten. Wie sieht es denn aus auf dem Patentmarkt?
Bevor ich zu dieser Frage komme, würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben. Welchen Ansatz in der Bewertung nehmen wir? Wir haben nicht nur einen produktbezogenen, sondern einen produkt- und prozessbezogenen Ansatz. Darüber hinaus, und das ist mir auch nochmal wichtig, das klarzustellen, tun wir ja so, als würde die Punktmutation ein ganz neues Ereignis sein. Die Punktmutation kommt als erstes einmal in der Natur vor. Das nutzen wir heute schon. Und die Punktmutation, über die wir auch gerade gesprochen haben im Zusammenhang mit CRISPR-Cas, wird heute in anderer Form schon genutzt, durch radioaktive Strahlen oder durch Chemie. Der Punkt ist aber, auf den ich hinaus will, ist, dass wir heute schon Mutationen, Punktmutationen nutzen. Und es gibt keinen Unterschied genetisch, den man nachweisen kann oder der sonstige negative Effekte hat bei Punktmutationen, die wir durch CRISPR-Cas erzeugen. Und insofern ist für mich die Diskussion sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich verstehe das, was Herr Janssen gesagt hat, wir müssen vorsichtig damit umgehen. Wir müssen natürlich auch sehen, verstehen wir alles, was diese neuen Techniken machen. Aber es wird ein bisschen der Eindruck erweckt, als wären Punktmutationen etwas, die wir bisher noch nicht nutzen würden. Und als wären sie auch etwas, was in der Natur oder durch andere Formen eben nicht vorliegen würden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns dessen nochmal bewusst sind, dass wir mit Mutationen heute schon arbeiten.
Die alte Gentechnik, von der wir vorhin sprachen, da geht es ja darum, dass bestimmte Gensequenzen von anderen Sorten oder Arten eingepflanzt werden. Das ist dann auch gut nachweislich hinterher. Es wurde oft verbunden mit dem dazu passenden Pestizid. Der klassisch diskutierte Fall, der vielen sehr präsent ist, ist der Glyphosateinsatz. Herr von Witzke, Sie haben ja vorhin gesagt, dass es zur Ertragssteigerung kommt. Herr Janssen hat da widersprochen, wenn ich kurz auf Glyphosat zu sprechen kommen kann. Einmal, um auf den Ertrag zu schauen. Also hat es tatsächlich am Ende mehr Tonnen Mais, Soja oder sonst was gebracht. Und auch die Frage, wie diese Patente funktioniert haben und wie die neuen vielleicht funktionieren könnten. Denn wer das Patent hat, der hat ja dann eigentlich das Recht und auch den Gewinn an der ganzen Wertschöpfungskette. Vom Brokkolisamen bis zum Brokkoliröschen auf der Pizza. Also wenn wir erstmal zurückschauen, der Glyphosateinsatz, es hieß also die Kombination aus dem Getreide, was Monsanto produziert hat, in Kombination mit dem dazugehörigen Pestizid Glyphosat, wogegen dann die gentechnisch veränderte Pflanze ja resistent war. Also dieses beides zusammen führt zu einer Ertragssteigerung. Das war das Versprechen. Wurde dieses Versprechen eingehalten?
Also erstmal muss ich sagen, dass für Glyphosat schon lange der Patentschutz ausgelaufen ist. Zweitens ist Glyphosat ein gutes Beispiel dafür, dass auf diese Weise die Intensität der Landnutzung vor allem verringert werden kann, weil eben.
Was meinen Sie mit Intensität der Landnutzung verringert werden kann? Können Sie das ein bisschen plastischer darstellen?
Wir können die Flächenerträge auf zwei Weisen steigern. Erstens können wir die Intensität der Bodennutzung erhöhen, das heißt mehr Düngemittel, mehr Pflanzenschutz pro Hektar oder ähnliche Dinge. Oder wir können mit den vorhandenen Produktionsmitteln mehr produzieren, zum Beispiel bessere Ausnutzung des Stickstoffdüngers durch die Nutzpflanzen oder ähnliche Dinge. Und genau Glyphosat ist ein Beispiel dafür, dass wir im Wesentlichen damit den Faktoreinsatz pro Hektar verringern konnten. Erstmal wurde der Pflanzenschutzeinsatz vereinfacht und verringert insgesamt. Zweitens konnte auf die Bodenbearbeitung weitgehend verzichtet werden, was ein großer Vorteil ist, weil die Bodenbearbeitung, Pflügen oder so etwas, außerordentlich energieintensiv ist.
Kam es denn am Ende zu einer Ertragssteigerung, wie es ja versprochen wurde mit dieser alten Form der Gentechnik?
Nee, das hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass der Faktoreinsatz und die Kosten der Produktion der Landwirte gesenkt worden sind. Ertragssteigerungen sind durch Glyphosat jedenfalls nicht in erheblichem Umfang realisiert worden.
So, und jetzt komme ich auf Herrn Janssen, der ja meinte, uns wurde schon einmal versprochen, dass mit der Gentechnik die Welternährung besser gewährleistet sein kann, dass es zu Ertragssteigerung kommt bei der alten Gentechnik. Warum sollen wir daran glauben bei der neuen?
Herr Schäfer hat schon gesagt, es gibt verschiedene Züchtungsmethoden. Wir müssen uns für jeden Fall die bessere aussuchen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, gerade mit einfachen Mutationen oder einfachen Änderungen im Genom erhebliche Fortschritte zu erzielen, wenn unsere Pflanzen dadurch widerstandsfähiger werden gegen Pflanzenkrankheiten oder Pflanzenschädlinge. Das erhöht zwar nicht das Potenzial des Ertrags insgesamt, macht den Ertrag aber sicherer und erhöht auf diese Weise den Durchschnittsertrag.
Welche Ansprüche werden denn überhaupt auf die Züchter zukommen, beziehungsweise auch auf die Landwirte? Ich habe den Klimawandel vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Es gibt größere Phasen der Trockenheit. Wenn Regen fällt, dann sehr viel auf einmal, sodass die Äcker unter Wasser stehen. Herr Schäfer, was kriegen Sie so mit aus Ihrem Bereich? Auf welche Spezialisierung der Sorten oder auf was für Eigenschaften der Sorten wird denn hingezüchtet?
Ganz interessant ist, vor 2 Jahren haben wir mal auf den Feldtagen eine Befragung der Landwirte durchgeführt. Wir haben es genannt Bauer sucht Sorte. Das war sehr interessant. Und haben mal ausgewertet, was die Landwirte als die wichtigsten Merkmale sehen oder Zuchtziele, an denen wir arbeiten sollen. Und da ist zu 80% eben der Ertrag genannt worden. Und ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Das ist ein wichtiges Merkmal. Aber wenn Züchtung sich ausschließlich auf den Ertrag ausrichtet, ist der Züchtung nicht geholfen und Züchtung ist Mittel zum Zweck für die Landwirte und die Gesellschaft, dann ist der Landwirtschaft und der Gesellschaft nicht geholfen. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Qualitätsmerkmale, auf Resistenzen. Aber Sie haben das Thema auch angesprochen, Trockenstresstoleranz ist ein großes Thema. ein Thema, wo wir eben die Pflanzenphysiologie verstehen müssen. Aber zum anderen geht es eben auch darum, dass die Pflanze ein besonderes Wurzelwachstum ausbildet, damit sie eben viel besser an die Nährstoffe und das Wasser kommt. Das ist ein großes Thema für uns, etwas, was eine geringe Erblichkeit hat, deswegen auch züchterisch schwer zu beeinflussen ist. Es ist eben stark durch Umweltfaktoren wie zum Beispiel den Boden eben auch bestimmt. Aber etwas, was wir uns als ein wesentliches Zuchtziel vorgenommen haben. Und Sie müssen sich Züchtung immer so vorstellen, es ist nicht ein Merkmal, was wir uns vorgenommen haben, züchterisch zu bearbeiten, sondern es sind 10. Und diese Merkmale konkurrieren auch miteinander. Und insofern ist es auch nicht so einfach, so schnell einen Züchtungserfolg zu erzielen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es ist eben so, die Züchtung einer neuen Sorte kann bis zu 25 Jahren dauern.
Vergisst man bei der Züchtung der neuen Sorten vielleicht die alten Ressourcen, die wir noch haben? Alte Sorten, die vielleicht nicht so ertragsreich sind, aber vielleicht viel besser mit Trockenheitsstress, also mit wenig Wasser auskommen oder mit sehr heißen Sommern?
Wir haben eine Studie angefertigt im Auftrag der Bundesregierung über die Zukunft der deutschen Weizenwirtschaft unter den Bedingungen des Klimawandels. Unsere Arbeitshypothese war, es wird schlechter und das Resultat war, es wird besser. Wir sind schon ein Grundstandort für die Weizenproduktion in Deutschland. Durch den Klimawandel verlängert sich die Vegetationsperiode und es gibt auch noch den CO2-Düngungseffekt. Beides führt dazu, dass die Flächenerträge bei Weizen durch den Klimawandel bei uns ansteigen werden. Das war etwas, was uns sehr überrascht hat. Aber in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auf die genetischen Ressourcen zurückgegriffen, die hier in Sachsen-Anhalt lagern und die in Mexiko in den Genbanken lagern. Das hat sehr geholfen, Sorten auszusuchen, die aber auf veränderten Parameter des Klimas in Deutschland günstig reagieren.
Hat denn jeder Zugriff auf diese genetischen Ressourcen, Herr Schäfer?
Also die genetischen Ressourcen sind ein ganz wichtiges, das zentrale Thema für uns. Variation, das ist das, was ich vorhin sagte, Variation ist der Ausgang der Züchtung, also die Vielfalt von Pflanzen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, ein Züchter hat einen eigenen Zuchtgarten mit einer Variation, aber die ergänzt er durch weitere Pflanzen, zum Beispiel durch Sorten seines Mitwettbewerbers oder dadurch, dass er eben ins Ausland fährt, in trockene Regionen dieser Welt und sich Pflanzen holt, die besonders trockenresistent sind, aber die zum Beispiel ganz kleine Ähren nur haben. Und dann ist es die Kunst, diese Eigenschaft der Trockenresistenz in die Sorten, die er im Zuchtgarten hat, zu überführen. Und in dem Kontext spielen eben auch alte Sorten eine ganz, ganz zentrale Rolle für uns. Deswegen Biodiversität, Vielfalt ist das zentrale Element der Pflanzenzüchtung.
Was ich sehe, wenn ich einkaufe, das sind immer die gleichen Apfelsorten und es gibt inzwischen in diesen ganzen Urban Gardening Projekte, wo Menschen unterm Tisch oder auf dem Tisch alte Tomatensorten tauschen. Das heißt, von der Vielfalt, von der Sie sprachen, sieht aber der Verbraucher nicht so viel.
Die Natur hat ja unheimlich reiche Schätze und beschenkt uns weltweit gesehen. Wenn ich mir anschaue, was in Indien für unheimlich große Vielfalt an Reissorten da ist, vor allen Dingen auch gegen Trockenheit oder totale viele Regenfälle. Wenn ich mir anschaue, dass Bäuerinnen und Bauern mir berichten, die auch gerade auf biologisch dynamisch gezüchtete Sorten gesetzt haben in den letzten Jahren und damit ertragsmäßig nicht so hoch liegen wie ihre Nachbarn im konventionellen Bereich, aber durchaus eine stabile Ernte eingefahren haben, während zum Teil erhebliche Ertragsausfälle waren. Also haben wir doch den großen Schatz der vielfältigen Erfahrungen und auch der biologischen Vielfalt sehr stark zu berücksichtigen. Das wird aber konterkariert durch den Zugriff, gerade auch von großen Konzernen. Wenn man überlegt, dass praktisch auf das halbe Dutzend Marktführer, wir können die Namen ja ohne Werbung nennen, BASF, DuPont, Monsanto, Bayer, Syngenta und Dow Chemical.
Und ich möchte gerne hinzufügen, dass wir Bayer eingeladen haben, aber weder eine Zu- noch eine Absage erfolgt ist.
Ja, das
die
ist
bedauerlich. Anzahl der Unternehmen hat sich aber verringert, Herr Jansen.
Und das sollte uns zu denken geben.
Dow und DuPont sind ein Unternehmen.
Inzwischen. Moment, noch sind die Verhandlungen ja nicht völlig unter Dach und Fach, sondern es sind im Augenblick noch die 6 Marktführer. Auch wenn der Manager von DuPont jetzt auch Berater von Herrn Trump ist, ändert sich das noch nicht so schnell. Also bleiben wir mal bei diesen 6 Marktführern. Sie haben, was die erteilten Patente auf Pflanzen angeht, einen Anteil von 37%. Etwas über 1000 Patente, meldet das Europäische Patentamt, entfallen nur auf diese 6 Riesen, die ja alle jetzt in Konzentrations- und Fusionsverhandlungen stehen. Die einen sind schon etwas weiter, die anderen wollen das noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen, nämlich ChemChina will Syngenta kaufen und DuPont und Dow Chemical wollen zusammen und Bayer will sich jetzt mit Monsanto zusammentun. Das ist eine Verengung des Wettbewerbs und der hat natürlich dann auch zur Folge, dass zum Beispiel nicht so sehr geguckt wird auf Vielfalt, sondern da, wo die meisten Profite gemacht werden. Der Wettbewerb wird eingeschränkt, die Preise werden diktiert. Wir haben das ja auch alles schon. Wir können ja immer von Amerika sehr viel lernen, auch in diesen Tagen sehr viel lernen. Da haben wir Entwicklungen, wo wir es nicht damit zu tun bekommen haben, dass das Versprechen eingehalten wurde, dass die Erträge gesteigert wurden. Die Gentechnikpflanzen haben zunächst einmal Ertragssteigerungen und dann doch erhebliche Abfälle auch in den Erträgen zeigen können. Also bleibe ich dabei, wir müssen uns dagegen stellen, mit aller Macht, sowohl politisch als auch wirtschaftspolitisch, aufstellen, dass wir auf die Erfahrungen der Züchtung, die Bäuerinnen und Bauern jahrhundertelang gemacht haben, viel stärker zurückgreifen, als dass wir es wenigen Konzernen überlassen, was auf dem Acker und auf dem Teller passiert. Ich erinnere daran, dass wir 1994/95 gab es ein Zeitinterview mit dem Monsanto-Manager, der gesagt hat, wir wollen die Lebensmittelerzeugung in den Griff bekommen, vom Acker des Bauern bis zum Teller des Verbrauchers. Wir haben nicht die Aufgabe, wenigen Konzernen, vielleicht am Ende dieses Jahres nur noch 3 Konzernen, diese Macht über unsere Lebensmittelerzeugung zu erteilen.
Was bedeutet diese Konzentration des Saatgutmarktes auf nur noch so wenige Unternehmen für die Vielfalt?
Naja, Janssen tut so, als wären die Bauern gezwungen, von den Großen was abzukaufen und nichts mehr von den kleinen Züchtern zu nehmen. Das ist ja nicht der Fall. Die Bauern sind frei, diejenigen Sorten anzubauen, die am ehesten zu ihren Vorstellungen passt. Und das machen sie auch. Und weil das so
wenn
ist, was Herr Schäfer schon gesagt
mehr haben,
hat.
Wenn wir dann geht das nicht.
Wir haben ja noch Wettbewerb. Und jetzt komme ich aber zu dem wichtigen Punkt, den wir ausgeklammert haben. Was für eine Art von intellektuellen Eigentumsschutz brauchen wir für die Züchter? Welches ist der geeignete Eigentumsschutz? Wir haben in der Vergangenheit in Deutschland gesagt, wir wollen keine Patente, weil Patente tendenziell die Konzentration auf dem Sektor der Pflanzenzüchtung erhöhen. Wir haben aber gesagt, wir brauchen so etwas wie eine Lizenzgebühr, sodass es genügend Anreize gibt für die Pflanzenzüchter, in neue Sorten zu investieren. Und das kann man ganz klar zeigen, dass wir haben ein Sortengesetz, ein Saatgutgesetz, das zwar nicht einen perfekten Schutz der intellektuellen Eigentumsrechte der Pflanzenzüchter garantiert, aber deutlich besser ist als derjenige, der in den USA existiert. Und wenn Sie sich das bei Weizen anschauen, dann sehen wir, dass wir bei Weizen hier weit höhere Ertragszuwächse gehabt haben als die Amerikaner. Der Grund ist ganz einfach dafür, dass die Pflanzenzüchter höhere Anreize hatten zu investieren. Und natürlich, wir hatten ja schon gesagt, es ist sehr teuer zu investieren in eine neue Sorte. Und je teurer wir es machen, desto stärker wird die Konzentration.
So, jetzt sind so viele Punkte angesprochen worden, die uns auch direkt betreffen. Es ist angesprochen worden, die Vielfalt, die wir im Markt finden. Das ist nicht unser Versäumnis. Mehr als 3.300 Sorten sind in Deutschland zugelassen. Das ist Obst, das ist Gemüse. Und was dann der Handel nachher daraus macht und dem Verbraucher anbietet, das ist leider nicht in unserer Macht. Vielleicht den Punkt nochmal herauszuheben, das war mir wichtig. Dann wird ein bisschen der Eindruck erweckt, als hätten wir nur noch 4 große Unternehmen in dieser Welt. Deutschland, das hat Herr von Witzke gerade hervorragend dargestellt, ist in einer besonderen Situation, teilweise Europa auch noch. Und wir müssen uns die Frage stellen, was können wir tun, damit diese Unternehmen noch im Wettbewerb bleiben? Und der dritte Punkt, der mir wirklich unter den Nägeln brennt, wir reden hier über Patente. Ja, das ist richtig, aber wir sollten mal zurückgehen zur Pflanzenzüchtung. Das primäre Schutzrecht in der Pflanzenzüchtung ist der Sortenschutz. Und jetzt könnten wir uns mal vortrefflich darüber unterhalten, ob es überhaupt notwendig ist, den Schutz geistigen Eigentums zu haben. Da kann ich Ihnen nur sagen, wenn wir keinen Anreiz schaffen mit Schutzrechtssystemen, auf die Ausgestaltung kommt es dann nachher an, wenn wir das nicht machen, wird nicht investiert werden, dann werden wir keinen Fortschritt haben, egal wie wir Fortschritt definieren. Und wir haben die besondere Situation mit dem Sortenschutz, dass wir ein Open-Source-System haben. Das heißt, ich kann die Sorte meines Mitwettbewerbers nutzen, hat er eine tolle Eigenschaft, dann kann ich die rauszüchten. Ich muss natürlich auch eine Neuheit da drin haben. Ich darf die nicht nur kopieren, das ist klar. Aber das ist doch eine ganz hervorragende Voraussetzung, im Wettbewerb zu bleiben, weil es eben kein Verbietungsrecht ist, so wie das Patentrecht. Auf der anderen Seite hat das Patentrecht auch seine Daseinsberechtigung für technische Erfindungen. Da arbeiten wir sehr stark daran, dass es eine klare Abgrenzung zwischen den Sorten und dem Patentschutz gibt. Jetzt möchte ich aber nochmal darauf eingehen, wie wichtig es ist, dass wir eben auch unsere Einnahmen aus dem Sortenschutz bekommen. Und leider ist es so, dass uns mehr als 11 Millionen Euro aus dem Sortenschutz, aus den Nachbaugebühren fehlen. Das sind etwa 5 Millionen aus dem Getreidebereich und 6 Millionen aus dem Kartoffelbereich. Und
nur für die Laien, die jetzt nicht ihren Acker bestellen müssen. Nachbaugebühr heißt, sie verkaufen das Saatgut und der Bauer kann nicht, wie er es üblicherweise tut, einen Teil der Ernte zurückbehalten und die wieder ausbringen, sondern er muss neue Saat kaufen?
Nein, oder? Der Landwirt hat das Recht, das, was er angebaut hat, nicht alles zu verkaufen, also als Konsumware, zu Konsumzwecken, sondern er kann einen Teil dieses Saatgutes, was er geerntet hat, auch wieder aussehen. Das ist ihm nicht verboten, das ist ihm gestattet und das ist auch richtig so. Das ist ein Recht der Landwirte. Aber so wie es ein Recht der Landwirte ist, ist es auch ein Recht des Erfinders, dass der Landwirt sich an der Erfindung beteiligt. Und das ist die halbe Lizenzgebühr, die er sonst zahlt, wenn er das Saatgut direkt vom Händler kauft.
Aber ich glaube, da hat der Landwirt gar nichts dagegen. Das Problem bei Patenten war doch damals oder bei dem Schutz des geistigen Eigentums, dass es ja eine Erfindung sein muss. Es sind aber sehr viele Patente durchgewunken worden im Ernährungssektor beim Europäischen Patentamt, wo eben nicht eine Erfindung patentiert wurde, sondern eher eine Entdeckung.
Ganz genau.
Könnten wir, bevor wir auf die Patente eingehen, würde ich bitte eben das Thema Nachbau doch zum Abschluss bringen. Die fehlenden 11 Millionen Euro mögen für Sie nicht viel sein. Sie sind existenzbedrohend für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Teilweise machen diese 30% des Umsatzes aus. Wir haben festgestellt in einer internen Erhebung, dass die Forschung und Entwicklungskosten, die Investitionen der Unternehmen bei rund 15% liegen. Aber dass zum Beispiel der Kartoffel- und der Getreidebereich wesentlich weniger investieren in neue Sorten, als es eben die anderen Kulturarten tun. Und zum Teil kommt dies daher, dass diese Unternehmen ihre Nachbaugebühren nicht bekommen und deswegen auch nicht investieren können.
Wir haben von der ABL und von der Interessengemeinschaft Nachbau dafür gekämpft, dass dieses jahrhundertalte Recht von Bauern und Bäuerinnen, nämlich einen Teil der Ernte zurückzubehalten und wieder auszusehen, dieses jahrhundertalte Recht auch verteidigt wird. Es sind eine Menge Gerichtsentscheidungen gewesen, über 800 Klageverfahren in Deutschland. Gut ist, dass die Bauern die meisten gewonnen haben, die meisten höchstrichterlichen Entscheidungen für uns ausgefallen sind. Die Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende, aber dieses Recht auf Nachbau ist natürlich für uns auch ganz wesentlich, weil über 50% in Europa noch Nachbau betrieben wird. In der Welt ist das über 90%, damit auch einen wesentlichen Punkt darstellt, ob überhaupt genügend angebaut wird. Und wenn man sich diese Auseinandersetzung anschaut, kann ich mich mit Herrn Schäfer relativ schnell einigen, dass man nicht dazu kommen sollte, auch noch Patentgebühren zu erheben, wie das ja Monsanto angekündigt hat, dass man in Europa auch die Patent-Sheriffs auf die Felder lassen wird. Das lehnen wir ab. Wir haben vorgeschlagen, dass der Markt die Sache entscheiden sollte. Wenn man gutes Saatgut hat, hat es einen Preis. Das machen die biodynamischen Weizenzüchter in der Schweiz auch. Die verhandeln mit den Bauern, geben das ab und dann kann man so oft nachbauen, wie man will. Ich habe immer gesagt in dieser Auseinandersetzung, Saatgut ist eine Kulturfrage, ist eine gesellschaftliche Frage. Ohne Saatgut könnten wir gar nicht leben. Also müssen wir es doch auch als gesellschaftliche Frage behandeln. Das heißt, alle haben ihre Verantwortung zu nehmen, nicht nur die Bauern, Bäuerinnen, auch die Züchter, aber auch der Staat. Der Staat hat sich sehr aus der Pflanzenzüchtung zurückgezogen. Das halten wir für einen Fehler. Wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen allein in Deutschland den ökologischen Saatgutfonds unterstützen, dann zeigt das doch, dass auch eine Bereitschaft da ist für eine vernünftige Züchtung, fernab von Gentechnik und Risikotechnologien, eine vernünftige Züchtung auch zu unterstützen.
Also vernünftig ist wahrscheinlich eine Frage der Einschätzung, Herr Schäfer.
Ich denke, es ist ganz klar, dass wir den Landwirten ihr Recht auf Nachbau gar nicht streitig machen wollen. Worüber wir reden ist,
dann stellen Sie die Gerichtsverhandlungen ein, also diese ständigen Klagen. Ich bekomme jede Woche Anrufe von Bauern, die ein Klageverfahren bekommen.
Ich glaube, wir würden unsere Zuhörer jetzt langweilen, wenn wir in juristische und fachliche Details gehen. Trotzdem ein Punkt, Herr Jansen, der mich sehr berührt. Sie haben gerade darüber geredet, dass Sie die große Sorge haben, abhängig zu werden von ein paar wenigen Unternehmen. Wir haben in Deutschland die einmalige Chance einer vielfältigen Züchtungsstruktur. Und ich habe gerade deutlich gemacht, dass die Zahlung der Nachbaugebühr dazu beitragen wird, diese Struktur zu erhalten. Und dies wird zum Nutzen der Landwirtschaft und der Gesellschaft sein.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Patente oder die Möglichkeiten der Lizenzierung zu sprechen kommen. Welche Sorten in Zukunft als Gentechnik freigelten dürfen, welche nicht? Bedarf es da nicht erst noch einmal einer neuen Definition, was Gentechnik überhaupt ist?
Also grundsätzlich ist es so, dass eine Sorte nicht patentiert werden darf, sondern eine Eigenschaft. Und wir haben durch den Brokkoli- und Tomatenfall Klarheit darüber bekommen, was auch ein technischer Prozess ist. Also wenn Sie etwas patentieren lassen wollen, dann darf es keine Sorte sein. Das ist die erste Hürde. Es muss auch neu sein. Und es muss mit einem technischen Verfahren hergestellt werden. Jetzt sind Unternehmen hingegangen und haben gesagt, wenn ich einen Marker nehme, der ja lediglich zur Analyse des Genoms dient, ist das ein technischer Schritt. Und da ist ganz klar gesagt worden, dass das nicht der Fall ist.
Nachdem es aber erstmal durchgewunken wurde.
Durchgewunken werden sollte, genau. Mhm. Dann ist es so, dass wir gesagt haben, okay, diese Verfahren sind nicht patentierbar, weil sie im Wesentlichen biologisch sind. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn die Verfahren nicht patentiert werden können, dann dürften doch die Produkte daraus auch nicht patentiert werden. Und hier gibt es eine Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können. Es ist mit im Wesentlichen biologischen Verfahren etwas erzeugt worden und trotzdem dürfen die Produkte patentiert werden. Darin sehen wir ein großes Problem. Das muss angegangen werden. Wir sind gerade auf europäischer Ebene dabei, in Form der sogenannten Clarification, Klarstellung, sicherzustellen, dass Kreuzung und Selektion, alles, was da mitgetan wird, was daraus hervorgeht, nicht patentierbar ist. Das ist eine ganz wichtige Forderung für uns.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Es geht einfach darum, dass wenn Sie eine neue Sorte oder eine neue Eigenschaft haben, die bisher noch nicht bekannt war.
Also der Weizen, der mit ganz viel Sonne klarkommt und nicht viel Regen braucht, diese Eigenschaft.
Zum Beispiel. Aber Sie haben das mit Kreuzung und Selektion hinbekommen. Mhm. Dann ist das nicht patentierbar. Das ist für uns die Hauptforderung. Und das müssen wir jetzt in der Clarification auf europäischer Ebene sicherstellen.
Herr Jansen?
Stimmen voll zu. Es ist ja interessant, dass die jetzt mittlerweile jahrelange Auseinandersetzung um die Patentierungspraxis des Europäischen Patentamts, ja losgelöst von politischen Entscheidungsträgern oder fast losgelöst, dass das zu großem Unmut geführt hat und auch zu vielen Patenterteilungen, die niemals hätten erteilt werden dürfen. Der Skandal ist, dass ja bei gentechnisch veränderten Pflanzen, die sind alle patentiert. Da ist ein Patent drauf. Der Skandal ist, dass ja dann, wie Herr Schäfer schon angeführt hat, auch bei konventionell gezüchteten Pflanzen, wo keine Neuerungen waren, Patente erteilt worden sind. Und da hat es doch ein Einsehen gegeben, dass man mit dieser Patentierungspraxis langsam aber sicher mal Schluss machen muss.
Wenn wir jetzt zurückkommen zu Beginn der Sendung, die Möglichkeiten, die sich ergeben durch diese neuen Methoden des Genom-Editing, können die denn den Ertrag auf der Fläche, die uns bleibt, steigern? Wie schätzen Sie das ein, Herr von Witzke?
Das ist sicherlich eine sehr gute Methode, dies zu tun. Wir hatten ja anfangs schon gesagt, die Träume der Pflanzenzüchter vor einer oder zwei Generationen lassen sich jetzt möglicherweise erfüllen, dass wir Nutzpflanzen haben, die wirklich den Stickstoff aus der Luft ausnutzen können, wo wir nicht mehr mit Stickstoff düngen, wo wir vielleicht, ich weiß nicht, Herr Jansen, sind Sie Zuckerrübenbauer, wo wir die Winterrübe vielleicht bekommen, die dann den Ertrag steigert, sodass unsere Zuckerrüben wettbewerbsfähig sind mit Zuckerrohr und wo unsere Nutzpflanzen dann wirklich widerstandsfähig werden können gegen Trockenheit, gegen Hitze, gegen zu viel Nässe oder auch gegen tierische und andere Schädlinge widerstandsfähig werden. All das trägt natürlich zur Ertragssteigerung bei.
Jetzt Genom-Editing, der Kampf ums Saatgut, Patente und Eigentumsrechte. Es diskutierten Professor Harald von Witzke, Agrarökonom von der Humboldt-Universität Berlin, Dr. Karl-Stefan Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter und Georg Jansen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die Gesprächsleitung hatte Britta Fecke.